Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Vom Schatten zum Licht. Der große Kampf begann im Himmel mit Luzifers Rebellion gegen Gott. Die Frage kommt immer wieder auf. Ist Gott vollkommen liebevoll? Oder ist er ein autoritärer Diktator, der nur das will, was in seinem eigenen Interesse liegt? Mit diesen Fragen wollen wir uns in diesem Quartal beschäftigen. Tauche mit uns ein in den großen Kampf. Viel Spaß beim Zuhören und Gottes Segen.
Herzlich willkommen zu einem weiteren Bibelgespräch in diesem großen Thema des Quartals, der große Kampf. Ich bin schon gespannt, was wir in dieser Runde heute so herausholen werden aus den Texten. Mit mir hier sind Silvia Pickert, Kadmiel Onchair, Lukas Ackermann und Michelle Nolze. Und ich freue mich auch über jeden, der hier zuhört oder zuschaut. Wir wollen gemeinsam das unter ein Gebet stellen. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du bei uns bist, wenn wir dein Wort aufschlagen, wenn wir uns Gedanken machen, wenn wir auch zurückblicken, was deine Gemeinde schon mit dir erlebt hat. Und wenn wir versuchen, daraus auch für unser Leben heute etwas herauszuholen, was uns weiterbringt und uns hilft, dir näher zu kommen. Danke für deine Gegenwart. Amen.
Amen.
Es geht heute um Liebe und Egoismus und auch noch um vieles mehr, um Zeiten der Verfolgung. Wir werden uns das anschauen. Meine erste Frage in die Runde ist, woran erkennt man eigentlich echte Liebe? Habt ihr schon echte Liebe erlebt oder woran kann man wissen, ob ein Mensch wirklich aufrichtige Liebe zeigt?
Also für mich ist das irgendwie so, vor allem dann echte Liebe, wenn das selbstlos ist, wenn man nichts davon, also dafür zurückbekommen möchte.
Ohne Gegenleistung.
Ja, genau.
Es ist eine Art Wertschätzung, Unterstützung auch dem anderen gegenüber, sodass man einfach sich ein bisschen selber eben, wie Silvia auch gesagt hat, zurücknimmt und schaut, dass man dem anderen was gibt.
Ja,
ja. Ja, genau, man investiert vielleicht auch Zeit oder andere Fähigkeiten in die Liebe und Beziehung dann.
Vielleicht ist es auch grenzlos, mehr oder weniger.
Also man geht auch vielleicht über Grenzen dafür, ne? Wo andere sagen, das reicht mir aber schon und man geht noch ein Stück weiter. Diese echte Liebe, die Christen auch kennzeichnen sollte, über die werden wir auch ein bisschen nachdenken, über einige Umwege vielleicht, denn wir fangen bei etwas ganz anderem an, nämlich bei Jerusalem und Jesus. Lukas Kapitel 19 ist hier als Text angegeben. Lukas 19 und wir lesen dort die Verse 41 bis 44. Lukas 19, 41 bis 44. Silvia, könntest du das mal vorlesen?
Und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach: Wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient, jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen.
Noch ein bisschen weiter, bis 44.
Denn Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen. Und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen. Dafür, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast.
Und als Parallele dazu noch Matthäus Kapitel 23. Matthäus 23 und dort die Verse 37 und 38. Matthäus 23, Verse 37 und 38. Lukas, hast du das gerade?
Ich hab's, ja. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gekommen sind. Zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus soll euch wüst gelassen werden. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gelobt seid, der da kommt im Namen des Herrn.
Ja, das sind denkwürdige Momente. In welcher Situation hat Jesus diese ernsten Worte gesprochen? Was ist so ein bisschen der Kontext dieser ganzen Situation? Können wir dazu etwas sagen?
Also wenn man das Kapitel in Matthäus anschaut, dann sieht man, dass vor den Versen über die Schriftgelehrten Wehrufe sozusagen aufgeschrieben sind. Und dann kommt es eben auch zu Jerusalem. Und man sieht sozusagen, dass Jerusalem sich von den Pharisäern sozusagen mitziehen hat lassen. Ja. Und dass Jesus darüber eben klagt bzw. weint.
Mhm. Also zuerst so die geistlichen Führer und dann auch die Stadt als Ganzes angesprochen ist. Mhm.
Ja, genau. Ich finde es auch spannend, dass im Kontrast dazu im Lukas-Evangelium, mhm, in den Versen davor es erstmal um was Positives eigentlich geht.
Ja.
So um den Einzug in Jerusalem von Jesus und die jubelnde Menge. Und das, da geht es erstmal nicht direkt um irgendwelche Wehklagen. Und das ist einfach so spannend, ja. Mhm.
Und wie Jesus diese Stimmung dann verändert, ja. Vielleicht auch die Erwartung, mhm, jetzt kommt endlich der Messias, der befreit uns. Der wird gefeiert und dann weint er auf einmal über Jerusalem. Mhm.
Vielleicht haben sogar seine Jünger am besten diese Wechseln gesehen zwischen, wo die wirklich Jesus, mhm, als gelobt.
Gelobt sei der, da kommt.
Ja, und so. Genau. Mhm. So in Jerusalem, der wurde richtig gefeiert. Da haben alle Leute seinen Namen geschrien, da haben alle auf ihn gewartet. Mhm. Und dann da hinten kommt Jesus und weint für den, mhm, und sagt, ihr wisst nicht, was kommen wird.
Ja. Danach noch so.
Man sieht diese Wende, quasi so am Anfang diese Vorfreude und danach dieses Realisieren, was eigentlich danach kommt.
Danach dann so die Tempelreinigung und auch diese Endzeitrede Jesu in Matthäus 24. Und da ist ja auch so die Situation, die Jünger sagen, wie herrlich sieht doch der Tempel dort aus und machen sich gegenseitig darauf aufmerksam, vielleicht strahlt er in der Sonne. Und dann sagt Jesus, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Ja, das ist schon sehr gedämpft. Ja. Wie ist das mit Jesus? Hat er oft geweint in seinem Leben? Gab es da überhaupt noch andere Begebenheiten?
Ich glaube, also das einzige Mal, wo Jesus, also wo in der Bibel steht, dass er noch geweint hat, war, mhm, beim Lazarus, also mit Lazarus, wo er gestorben ist. Mhm.
Wo er so sieht, wie Menschen trauern um den Tod, auch wenn er ja weiß, dass es die Auferstehung gibt, hat ihn das irgendwie berührt, das Mitgefühl auch, ne? Im Hebräerbrief steht auch, dass er in seinen Gebeten oft mit Tränen Gebete dargebracht hat, aber so richtig berichtet in den Evangelien wird es nicht. Und das ist schon was Besonderes gewesen. Und das hat die Jünger wahrscheinlich auch sehr bewegt, ihren Meister jetzt auf einmal so zu sehen, wie er dann hier weint über Jerusalem. Was erfahren wir durch diese Geste und diese Worte eigentlich so über das Wesen von Jesus und auch letztlich von seinem Vater?
Also es ist auf jeden Fall etwas, was ihm sehr wichtig war. Man merkt einfach so, das war ja quasi sein Volk.
Ja.
Er kannte in dem Sinne jeden Einzelnen und, mhm, es ist einfach, er hat einen Bezug zu den Leuten dort gehabt. Und dort zu sehen, dass die Leute einfach vielleicht falsch handeln oder nicht so agieren, wie es vielleicht am besten wäre, hat, mhm, ihm halt einfach sehr wehgetan und auch zu sehen, wie die Zukunft von denen aussieht.
Mhm. Ich glaube, Jesus geht jeder Verlust zu Herzen. Also so zu Herzen, dass er weint, wie zum Beispiel bei Lazarus, wie wenn jemand wirklich gestorben ist. Mhm. Also so Trauer.
Muss man sich natürlich überlegen. Er hat einerseits das Schicksal jedes einzelnen Menschen vor Augen. Dann sieht er die ganze Vergangenheit, wie Gott sich über die Jahrhunderte bemüht hat um sein Volk Israel. Er sieht die Zukunft, wie sie zerstört werden, wie ein furchtbares Leid über diese Stadt kommen wird. Und das ist alles bei Jesus schon präsent. Er hat das alles im Kopf in diesem Moment. Ja, wir wissen ja dann schon ein bisschen, wie es weitergeht. Und Jesus hat auch die Zukunft im Kopf. Und er will das Beste auch für seine Nachfolger. Und dann gibt er ihnen auch eine Warnung mit. Wir sind ja noch in Matthäus 24. Und dort lesen wir jetzt mal Verse 15 bis 20. Michelle, könntest du das mal vorlesen? Matthäus 24, 15 bis 20.
Es wird eine Zeit kommen, da werdet ihr sehen, wovon der Prophet Daniel gesprochen hat, das abscheuliche Götzenbild, das den heiligen Ort, an dem es steht, entweiht. Wer dies liest, der horche auf. Dann müssen alle Menschen in Judäa in die Berge fliehen. Wer sich vor seinem Haus befindet, darf nicht mehr hineingehen, um zu packen. Wer draußen auf dem Feld ist, darf nicht erst nach Hause gehen, um noch seinen Mantel zu holen. Besonders schlimm wird in dieser Zeit es für schwangere Frauen sein und für Mütter, die ihre Kinder stillen. Betet darum, dass ihr nicht im Winter oder an einem Sabbat fliehen müsst. Mhm.
Jesus gibt also ganz konkrete Anweisungen. Trotzdem ist es jetzt also für mich zumindest als Leser, der das vielleicht zum ersten Mal sieht, wüsste ich jetzt nicht gleich, was gemeint ist, oder? Dieses Gräuelbild an heiliger Stätte, das Daniel schon erwähnt hat. Wie könnte man jetzt da dem auf die Spur kommen, was genau gemeint ist? Oder was ist dieses, was ist das Zeichen eigentlich gewesen?
Ich glaube, es gibt eine Parallelstelle in Lukas 21, Vers 20.
Da gehen wir mal hin, ja? Lukas 21, Vers 20. Mir hilft das schon, wenn ich so eine Parallelstelle aufschlage. Manchmal drückt der eine betont das und der andere drückt das eindeutiger aus. Lukas 21, Vers 20. Silvia, lies mal gleich, was da steht.
Wenn ihr aber Jerusalem von Herrschern umzingelt seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe gekommen ist.
Also vielleicht ist das miteinander verbunden, das Gräuelbild und diese Umstellung der Stadt. Jetzt ist es ja ein bisschen eigenartig. Sie sollen fliehen, aber wie kann man fliehen, wenn die Stadt gerade umstellt ist? Habt ihr das mal gehört, was da wirklich passiert ist damals? Die Römer sind vor der Stadt?
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich weiß, dass die Römer zu einem bestimmten Zeitpunkt dann sich dann wieder zurückgehalten haben. Und dass dann Leute von Jerusalem sogar versucht haben, mit dem zu kämpfen. Also, ja. Die haben halt versucht, mit dem zu kämpfen und haben gedacht, dass sie jetzt endlich mal was gewonnen haben.
Das stimmt. Also das jüdische Heer hat dann sogar noch die Römer, die abgezogen sind, ein Stück verfolgt. Und das war die Gelegenheit, wo die Christen dann fliehen konnten, und zwar nach Pella, sagt man. Und es gibt auch Berichte, die sagen, dass eigentlich alle Christen das auch überlebt haben. Die haben also wirklich gewusst, das ist das Zeichen. Und dann, sie haben jetzt nicht gedacht, ah, die Römer sind weg, juhu, die Bedrohung ist vorbei, sondern sie haben gewusst, es wird noch schlimmer werden und wir fliehen. Es hat sich also wirklich damals auch schon in Bezug aufs irdische Leben ausgezahlt, die Worte Jesu ganz genau zu beachten. Und das haben sie offenbar getan. Vielleicht haben sie sich das aufgeschrieben, was Jesus gesagt hat, oder einfach genau gemerkt. Sie haben das ernst genommen. Und da zeigt sich auch diese Liebe Gottes, ja, dass er dafür sie auch gesorgt hat in dieser Zeit. Aber natürlich erlebt es nicht jeder so, diesen Schutz. Ja. Es gibt so Bibeltexte darüber, hier zum Beispiel ein Psalm, der hier auch angesprochen ist, den kann ich ja mal vorlesen. Psalm 46, dort heißt es, Psalm 46, 2, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Das haben sie auf jeden Fall erlebt. Oder es gibt andere Psalmen, die von diesem Schutz sprechen, dass Gott uns behütet. Ich möchte aber trotzdem auch noch zwei andere Texte lesen, die ein etwas ernsteres Licht hier auf das Ganze werfen. Und zwar ist der eine in Hebräer 11, Hebräer Kapitel 11, Verse 35 bis 38. Gehen wir dort mal hin. Hebräerbrief, wer es hat, kann es gleich mal lesen. Hebräerbrief Kapitel 11, Verse 35 bis 38. Silvia, du bist schon dort angekommen, ne? Vers 35 bis 38 von Kapitel 11.
Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht, dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, starben den Tod durch das Schwert, gingen umher in Schafpelzen, in Ziegenfällen, mangelleidend, bedrängt, geplagt. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und den Klüften der Erde.
Und dazu noch Offenbarung, Kapitel 2, Vers 10. Offenbarung 2, Vers 10. Lukas, kannst du den mal lesen? Offenbarung 2, Vers 10.
Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet. Und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben.
Hier wird prophetisch schon drauf geblickt, dass es so eine Zeit von 10 Jahren gab, in der besondere Verfolgung war. Diese beiden Texte, die wir jetzt gelesen haben, was haben die so gemeinsam? Und wenn ihr nochmal so zusammenfasst, was haben die Leute da erlebt?
Es sind auf jeden Fall keine schönen Sachen, die sie erleben. Es ist keine einfache Zeit. Und es wird auch an verschiedenen Stellen aufgelistet, was da alles passiert. Und trotzdem steht immer da, ja, er wird quasi ihnen eine Belohnung geben, wenn man das durchhält, und er wird sie quasi auch begleiten. Mhm. Und dadurch weiß man auch so, ja, auch wenn es vielleicht nicht schön ist, es muss sein, weil wir wissen, dass es so sein wird und auch gewesen ist. Mhm. Und trotzdem war immer diese Begleitung von Gott dabei. Mhm.
Eine positive Sache steht zwar da, dass Frauen durch Auferstehung jemanden wiederbekommen haben, aber es ist die Ausnahme. Ja? Die anderen Sachen sind alle schon sogar so viele verschiedene Sachen. Ja? Spott, Geißelung, Fesseln, Gefängnis, Steinigung, Schwert. Ganz viele verschiedene Sachen. Da gibt es also schon eine Realität auch von echter Verfolgung und richtigen Schwierigkeiten. Wie gehört das jetzt für euch zusammen? Einerseits bitten wir Gott um seinen Schutz und seine Bewahrung. Und andererseits können trotzdem so schlimme Dinge passieren, obwohl wir ihm treu sind oder gerade deshalb sogar. Wie gehen wir mit dieser Spannung eigentlich um?
Ich weiß gar nicht, ob das jetzt jedem passiert, aber ich habe für mich selber das Gefühl, dass Gott mit mir einen Plan hat. Und gleichzeitig weiß ich, dass ich das nicht immer gut verstehen kann als Mensch. Ja. Ich glaube, die göttlichen Pläne können wir als Menschen auch nicht immer richtig schätzen und wahrnehmen, weil das einfach es ist nicht in unseren Gedanken, es ist nicht in unserer Reichweite. Ja. Manchmal betet man für manche Sachen, bekommt entweder eine Antwort, was man nicht versteht, oder da passieren Sachen, die man als Mensch oder als Person nicht wirklich versteht. Aber von Gottes Sicht ist das vielleicht das Beste, was man erleben konnte, das Beste, was passieren konnte. Vielleicht verstehen wir das oft als Menschen nicht, aber ich glaube, der hat sein eigenes Plan mit jeder von uns. Und
es braucht so dieses Vertrauen dann auch.
Es kann sein, dass wir das manchmal negativ auch nehmen.
Ja.
Obwohl das positiv gemeint war. Oder.
Und wenn wir Gottes Perspektive hätten, würden wir vielleicht irgendwo es anders sehen können. Mhm.
Es heißt ja auch, dass wir quasi, wenn wir standhaft sind, ein Zeugnis sind für die anderen. Mhm. Und auch das Blut, das vergossen wird, auch anderen als Zeichen sein wird. Und auch viele dadurch zum Glauben finden werden. Mhm. Also das so, kann man, hat man zu? Früher gesehen und wird man auch später sehen können. Mhm. Mhm. Das ist einfach quasi, dass andere Leute sehen können, da muss ein Wahrheitsgehalt sein, weil sonst würden sie ja nicht so standhaft sein. Mhm.
Sonst würden sie nicht bereit sein, so einen Preis auch zu zahlen für das. Genau. Ne? Wenn man an etwas nicht wirklich glaubt oder sich das mit Jesus nur ausgedacht hat, dann würde man ja bei einer Verfolgung auch einknicken. Ja? Aber diese Leute, die bleiben dann treu, weil sie eben Jesus tatsächlich als Auferstandenen gesehen haben oder wirklich geglaubt haben. Das war überzeugend, ja?
Mhm. Ja, ich glaube auch, wie Michelle gesagt hat, mit Zeugnis sein. Ich glaube, die Glaubenseinstellung kann, allein schon die Einstellung kann ein Zeugnis sein, weil wenn man zum Beispiel bei den Freunden im Feuerofen schaut, die haben auch, wenn sie nicht beschützt worden wären, wären sie in den Feuerofen gegangen. Mhm. Und ich glaube, das allein ist auch schon für andere Menschen ja eben ein großes Zeugnis.
Das ist ein ganz toller Text, ja, aus Daniel 3, wo sie sagen, wenn unser Gott will, dann kann er uns retten. Und wenn er es nicht tut, wir wollen trotzdem dieses Bild nicht anbeten. Ja, also einfach die Einstellung, ich weiß, Gott kann es, aber es ist sein Wille geschehe, ja, auch in dieser Sache. Aber macht es dann, du weißt auch noch?
Vielleicht konkret zur Offenbarung 2, Vers 10 nochmal.
Ja.
Es beginnt ja mit einer guten Verheißung. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Also wenn wir echten Glauben haben, dann wird Gott uns das schon irgendwie auszuhalten und möglich machen. Und danach steht dann, damit ihr versucht werdet mit dem Gefängnis dann. Also vielleicht sollten wir uns eher auf den Teil fokussieren und nicht auf den Gott für uns übernimmt. Also, und wenn wir uns das Vater unser anschauen, dann steht ja auch, wir sollen darum beten, dass wir nicht versucht werden. Also vielleicht ist unser Fokus besser auf der Versuchung und wir überlassen Gott den ganzen Rest mit der Verfolgung und der Angst und diesen Sachen.
Das heißt, auch Schutz bedeutet vielleicht nicht immer, dass mein irdisches Leben geschützt wird und meine Gesundheit.
Genau, weil das vielleicht auch nicht das Wichtigste ist.
Weil es nicht das Wichtigste ist, das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Schutz heißt vielleicht auch, dass ich geschützt werde, meinen Glauben zu verlieren oder abzufallen von Gott und die Krone zu verlieren sozusagen. Mhm. Ja, vielen Dank für diese wertvollen Gedanken. Wir sehen also, damals wurden die Christen bewahrt, aber kurz danach haben sie auch wieder Verfolgung erlebt. Und manch einer, der vielleicht aus Jerusalem erfolgreich geflohen ist, ist dann trotzdem auf andere Weise zu Tode gekommen. Also wir müssen mit allem rechnen, aber wir wissen auch, Gott hat alle Möglichkeiten und wird uns schützen und auch helfen, darin auch zu bestehen. Und so haben die das, glaube ich, auch erlebt. Wir können noch mal in die Apostelgeschichte gehen. Da wird uns sehr viel berichtet, auch wie die ersten Christen gelebt haben. Und das war ja erst ganz kurz, nachdem Jesus auch gekreuzigt wurde, auferstanden ist. Das lag alles noch in der Luft. Und dann erfahren wir, wie da sich große Dinge ereignet haben. Apostelgeschichte Kapitel 2 zum Beispiel. Wenn wir da Vers 41 anschauen, Apostelgeschichte 2, 41 und 47. Michelle, kannst du das mal lesen? Apostelgeschichte 2, 41 und 47.
Ja, einen Moment. 41 und 47, ja. Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Insgesamt etwa 3000 Menschen.
Wow, und 47? Das ist viel.
Sie hörten nicht auf Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden.
Und jetzt vielleicht noch aus Kapitel 4, Vers 4. Jetzt können wir Kapitel 4. Lukas 4, Vers 4, kannst du mal?
Aber wie viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig? Und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000.
Wow. Immer 3000, jetzt sind wir schon bei 5000. Unglaubliche Mengen, ja? Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal so eine große Gemeinde oder Versammlung irgendwo erlebt hat. Wie kann das eigentlich sein, dass das so viele sich gleich für den Glauben entschlossen haben nach dieser Predigt von Petrus oder dann weiteren Ereignissen?
Ich meine, die ganze Geschichte passiert ja direkt nach Jesus Kreuzung. Das heißt, Es ist vielleicht ein paar Wochen danach. Und dieser Eindruck, was Jesus eigentlich zwischen die Leute gelassen hat, was die Leute gesehen haben, dass er gestorben ist. Mhm. Und wie die ihn dann wieder gesehen haben danach.
Die Auferstehung.
Und gehört. Und wie das sich dann verbreitet hat, hat vielleicht so viel Eindruck gemacht, dass die Leute gedacht haben, da war wirklich was Wichtiges in was er gesagt hat.
Das heißt, das war jetzt nicht die tolle Predigt der Jünger, sondern eben auch, was Jesus schon gesät hat, ne? Was jetzt aufgeht.
Ich glaube, das spielt auch einen kleinen Teil.
Ja, genau. Ich würde da noch hinzufügen, was ich total interessant daran finde, Jesus war ja schon wieder weg und ich kann mir gut vorstellen, dass die meisten Leute gedacht haben, dass diese ganze Unruhe in Jerusalem jetzt zu Ende sein wird und dass es nur was Kurzes, Lokales war. Mhm. Aber plötzlich, wie wir schon gelesen haben, wächst es extrem schnell an und ich glaube, das war auch ein sehr starkes Zeugnis dafür, dass da wirklich noch was Tieferes hintersteckt.
Ich glaube, die Jünger waren dann noch stärker, weil Gott der hat ein Versprechen, dass er dann wiederkommt. Die haben gesehen, dass er auferstanden ist. Die haben ihn wirklich wieder am Leben gesehen.
Ja.
Vielleicht waren die überzeugt am Anfang, aber danach, dass die ihn wirklich wieder am Leben gesehen haben, hat vielleicht nochmal viel mitgespielt, hat vielleicht nochmal vieles gebracht.
Petrus hat Jesus nicht nochmal verleugnet, ja? Jetzt war es einfach so deutlich.
Jetzt hatten die vielleicht wieder viel Kraft beim Predigen. Und
der Heilige Geist, der ausgegossen wurde. Also da war wirklich ganz großes Wachstum, aber auch schwierige Erfahrungen. Wenn wir zum Beispiel in Kapitel 8 gehen, da heißt es auch, da ist dann vorher die Steinigung vom Stephanus berichtet. Und ich lese mal da, dass der Saulus hatte gefallen an seinem Tode vom Stephanus. Und dann heißt es, es erhob sich an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sie sich in alle Länder, Judäa und Samarien, außer die Apostel, die blieben also dort. Die bestatteten jetzt den Stephanus, hielten eine große Klage. Saulus aber suchte, die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und warf sie ins Gefängnis. Die nun zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Wort. Philippus geht dann nach Samarien und dort passieren allerlei Zeichen und Wunder. Wie kann das sein, dass sich das so verbreitet, obwohl jetzt so eine Verfolgung einsetzt? Jemand hat sogar mal gesagt, das Blut dieser Christen ist wie ein Same. Es werden einfach immer mehr. Wie kann das sein? Es ist doch auch abschreckend, wenn ich weiß, ich habe Nachteile zu befürchten, wenn ich mich diesem neuen Glauben da anschließe.
Aber ich glaube, das ist auch das am meisten Beeindruckendste, wenn man sieht, wie Leute bereit sind, das Kostbarste, was sie haben, sozusagen aufzugeben, das ist das Leben. Und ja, sozusagen einfach, dass sie bereit sind, alles dafür zu geben, das zeigt irgendwie, dass da doch was dran sein muss, wenn die Leute so bereitwillig dafür sind.
Das hat es auch wieder unterstützt, ne? Die Glaubwürdigkeit, wie wir vorhin schon gesagt haben. Wie ist das mit euch? Wärt ihr damals gern dabei gewesen?
Ich glaube eher weniger.
Weniger? Weil doch die Verfolgung dann ein bisschen schreckt?
Natürlich. Also ich glaube, niemand will sowas erleben. Wenn man es vermeiden kann, wird man natürlich alles dagegen machen, glaube ich. Ist einfach in der Natur von Menschen drin.
Ja.
Ich glaube, dass man so eine Zeit überleben muss, man richtig stark im Glauben sein.
Ja, ich fände es auch spannend, vor allem zu Jesu Lebzeiten auf der Erde zu sein und auch dieses, ja, wie das alles angefangen hat, mitzuerleben. Aber ich weiß nicht, ob ich das aushalten würde.
Aber ich glaube, dass wir trotzdem beachten müssen, das waren normale Menschen. Und wir sehen das ja in dieser Vorgeschichte, wie Petrus zum Beispiel da Jesus verleugnet. Das hätte ja jeder von uns sein können. Jeder kennt das so, dass man, wenn man verspottet wird oder in so eine blöde Situation kommt, dass man da in Verlegenheit kommt. Und das ist der gleiche Petrus, der dann hier ganz vorn mit dabei ist. Also Gott kann das mit ganz normalen Menschen machen, fehlerhaften Menschen. Denen kann er diesen Glauben schenken und auch Kraft schenken, in Verfolgung zu bestehen. Das ist vielleicht dann auch wert, diese Zeit zu erleben, weil man auch diese Zeichen und Wunder da hatte. Das war irgendwie beides da. Gott hat sie entschädigt praktisch auch für die Schwierigkeiten, indem er sich in einer ganz besonderen Weise gezeigt hat.
Ich finde das am schönsten, dieser Effekt, was Gott an uns haben kann, dass er von uns, von einer Person, die vielleicht sich nicht wirklich traut, irgendwas zu machen oder zu sagen, so ein starkes Hilfsmittel für die anderen Leute machen kann, dass durch seine Gnade wir so starken Glauben und in unserer Beziehung mit ihm sein können. Ich finde das richtig.
Auch ein tolles Zeugnis dann, wenn man sieht, hey, dieser Mensch, der hat sich ja richtig verändert. Der hat ja früher seinen Mund gar nicht aufgekriegt und jetzt bezeugt er auf einmal Jesus. Was ist dahinter?
Ja, ich glaube, das ist auch für die Person selber sehr gut. Also ich überlege mir, wenn Jesus jemanden genommen hätte, der jetzt so charismatisch ist und sich gerne präsentiert, zum Beispiel gerne auf der Bühne steht und vor Leuten redet, dann hätte die Person vielleicht viel eher das Problem, dass sie ja früher oder später vielleicht arrogant wird und das mehr auf sich bezieht alles. Und jemand, dem das nicht liegt und der da Angst vor hat, dem ist die Abhängigkeit von Gott so richtig bewusst.
Ja.
Und das hilft dem Glauben dann auch, glaube ich, extrem.
Es war irgendwie klar, dass Gott dahinter steckt. Ne? Und das ist ja eigentlich der Sinn auch von Mission, dass ich mein Verhalten auf Gott zurückgeführt wird und nicht, dass die Leute sagen, wie toll hast du das jetzt gemacht, sondern eben,
genau,
dass sie merken, da steckt jemand dahinter, ne? Dass man auf ihn hinweisen kann. Ja, wir sehen in der Apostelgeschichte auch vieles, wie sie einfach praktisch ihren Glauben gelebt haben. Das ist auch sehr inspirierend. Wir gehen mal zurück in Kapitel 2. Wo wir vorhin schon mal waren, und lesen jetzt noch die Verse 44 bis 47 in Kapitel 2. Silvia, bist du dort? Kapitel 2, Verse 44 bis 47.
Alle Gläubiggewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet wurden.
Wir können dann in Kapitel 3 noch lesen, Verse 6 bis 9. Michelle, hast du das? Kapitel 3, Verse 6 bis 9.
Doch Petrus sagte, ich habe kein Geld für dich, aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh. Dann nahm er den Gelähmten an der rechten Hand und half ihm auf. Als er das tat, wurden die Füße und Knöchel des Mannes geheilt und erhielten ihre Kraft zurück. Bis zu welchem Vers?
Noch den 8 und 9, bitte.
Okay. Er sprang auf und konnte auf seinen Füßen stehen und fing an, umherzugehen. Dann trat er gehend, hüpfend und Gott lobend mit ihm in den Tempel. Mhm. Die Leute sahen ihn gehen und hörten, wie er Gott lobte.
Auch sehr beeindruckend. Und dann haben wir noch einen Text in Kapitel 6. Und den fasse ich jetzt aber ein bisschen mehr zusammen. Da gab es viele Witwen in der Gemeinde. Und da wurden einige schon übersehen, weil sie es gar nicht mehr schafften, bei den 1000 Leuten das alles ordentlich zu organisieren. Und da rufen die 12 jetzt die Menge der Jünger zusammen und sagen, es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen, also die Predigt. Ja? Und jetzt sollen sie sich nach Männern umsehen, 7 Männer, die jetzt als Diakone oder eben für die Fürsorge hier Armenpfleger, sagen auch manche Übersetzungen, tätig werden. Was erfahren wir so hier aus diesen Texten, die wir gelesen haben, angeschaut haben, über das praktische Glaubensleben der ersten Christen?
Es war ein starkes Miteinander und Füreinander, das da ausgeprägt war, und eine Art der Unterstützung für die, die vielleicht ein bisschen benachteiligt waren oder wie auch gesagt, zum Beispiel vielleicht Witwen oder so, eine Art von System und denen zu helfen, denen es vielleicht zurzeit nicht so gut ging.
Mhm. System, sagst du, also man hat vielleicht sogar Strukturen geschaffen, was organisiert, muss man ja auch eine Ordnung reinbringen, ne? Sonst funktioniert es nicht von selbst.
Naja, man hat ja mit den 7 begonnen, also mit den, wie es da am Anfang gesagt wurde, dass da ausgewählt werden sollten.
Das heißt dann auch als Folge dieser Maßnahme, dass sie die Armenpfleger eingesetzt haben. In Vers 7, das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Also sogar die kommen jetzt dazu. Wirklich tolle Entwicklung. Ja, fallen euch noch Sachen auf? Wie haben sie praktisch ihren Glauben dort gelebt? Auch was wir in Kapitel 2 gelesen haben, Kapitel 3.
Also von Kapitel 2 kann man sich herausnehmen, dass die eine sehr, sehr schöne Gemeinschaft hatten, dass die sehr nicht nur Nähebeziehungen zu die Leute, mit denen die befreundet waren und die Leute, von denen diese Gruppe sozusagen dieser Gemeinschaft erstellt wurde, sondern auch zu Gott, und diese Versuchung halt näher an Gott zu kommen die ganze Zeit auch, die auch von anderen Leuten unterstützt wurde.
Das ist ja auch in Kapitel 6 drin, dass sie sagen, wir sollen nicht nur für die Mahlzeiten sorgen, also nicht nur das Zwischenmenschliche und Soziale, was schon wichtig ist, aber eben auch die Zeit mit Gott verbringen. Das ist also mehr als nur ein Verein mit einer tollen Gemeinschaft, sondern die Gemeinschaft speist sich irgendwie aus der Begegnung zu Gott. Ne? Ja, ist euch noch irgendwas aufgefallen, was ihr auch inspirierend findet?
Sie haben sich täglich getroffen. Also wenn ich mir das heute so überlege, wir sind oft so alle in unserem Alltag und alles muss schnell gehen und die Gesellschaft wird generell immer schneller. Und die haben wirklich die Zeit aufgebracht, haben sich regelmäßig getroffen. Und ich denke, das wurde auch gesegnet von Gott dann.
Was da an Beziehung entsteht, ne? Ich meine, wir haben hier so einen Campus, wo man auch in gewisser Weise jeden Tag Gemeinde hat, jeden Tag vielleicht auch Andachten und Zeit zusammen. In der normalen Gemeinde ist es leider oft nicht so. Ja, da reisen alle an und man sieht sich dann in vielen Fällen erst nur einmal die Woche. Aber so sollte es eigentlich nicht sein. Ja, da sollte mehr Vernetzung sein. Wie ist es heute mit der Fürsorge für die Armen? Ist das noch eine Aufgabe oder hat das unser Sozialsystem vom Staat eigentlich übernommen?
Also ich glaube, der Staat hat schon viel Finanzielles übernommen, aber die persönliche Fürsorge, das kann ein Staat nicht für jeden Einzelnen bringen. Und ich glaube, das ist schon unsere Aufgabe, dass wir uns kümmern darum.
Ja. Gemeinde ist ja nicht, dass wir irgendwo eine Stelle haben, wo man ein bisschen Geld sich auszahlen lässt, sondern wenn eine Witwe oder jemand Schwierigkeiten hat, dann braucht er noch was anderes als das, ne?
Wir sind ja nicht umsonst Gemeinde und Familie. Die ist ja dazu da, eben um die Leute zu unterstützen. Und wenn es nicht finanziell ist, dann in anderen Bedürfnissen, die man vielleicht hat.
Ich möchte jetzt mal den Bogen wieder zum Anfang ein bisschen zurückschlagen. Wir haben eigentlich die ganze Zeit über Liebe gesprochen. Herr Jesus, bei der Gemeinde hier. Aber wir wollen dazu noch einen Text lesen oder zwei aus Johannes 13, Vers 35 ist einer. Johannes Kapitel 13, Vers 35. Oder wir können auch bei 34 sogar schon anfangen. Johannes 13, 34 und 35. Lukas, könntest du den mal lesen? Johannes Kapitel 13, 34 und 35.
Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.
Und dazu vom gleichen Autor, auch vom Johannes, aber diesmal 1. Johannesbrief. 1. Johannesbrief und dort Kapitel 4, 1. Johannes 4, Verse 20 und 21. Silvia, hast du das? Mhm. 1. Johannes 4, 20 und 21.
Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll.
Mhm. Wir sprechen ja in diesem Quartal über den großen Kampf. Welche Rolle spielt da eigentlich die Liebe, die wir untereinander haben?
Ich meine, wenn man nicht schafft, eine Beziehung zu einer Person, die man sieht, die man berühren kann, die man spüren, fühlen, hören kann. Mhm. Wenn man da nicht schafft, eine richtige Beziehung zu bauen, wie soll man dann eine Beziehung zu Gott schaffen? Eine Person oder einen Gott, den man nicht wirklich sehen kann, wo man eben nur durch die Bibel oder durch Gebet oder durch Predigt so hören kann, sozusagen.
Mhm. Vielleicht lernt man überhaupt auch erst lieben mit den Menschen, die man sehen kann und überträgt es dann später auf Gott, auch in der persönlichen Entwicklung. Mhm. Warum spielt diese Liebe im großen Kampf eine Rolle?
Naja, wir sollen ja bedingungslos lieben. Mhm. Und ich denke, das hat Jesus dadurch bewiesen, dass er das auch tut. Dadurch, dass er am Kreuz gestorben ist und diesen Kampf beendet hat. Mhm. Dass er gelitten hat, dass er sich von seinem Vater in dieser Zeit so distanziert hat, was ihn ja auch sehr gequält hat. Mhm. Und ich denke, das ist das perfekte Beispiel dafür, dass die Liebe eigentlich der Kerngedanke davon ist. Mhm. Der Grund, also die Motivation, warum man sowas durchstehen kann. Also er ist quasi mit gutem Beispiel vorangegangen für uns.
Dass wir dann auch so eine Liebe üben, die auch von diesem übermenschlichen Beispiel inspiriert ist. Ne? Mhm. Ich meine, irgendeine Liebe hat ja jeder Mensch in sich, aber eine Liebe, die dann noch weitergeht, die über Grenzen geht, wie du vorhin schon mal gesagt hast, ja, die einfach sich so auszeichnet. Hier wird auch ein Beispiel in unserem Heft hier gebracht über zwei Epidemien, die es gegeben hat, 160 nach Christus und 260 nach Christus, wahrscheinlich so eine Art Pestseuche, wo die Christen ausgezogen sind als eine, so schreibt es hier jemand, Armee von Krankenpflegern. Und etliche von ihnen haben ihr Leben auch riskiert, aber das hat offenbar beim Wachstum der Gemeinde einen ganz großen Schub gegeben, dass Leute gesehen haben, wow, da muss was dran sein. Ja. Aber ist das wirklich eine, also wie erklärt ihr euch das? Ist das eine Werbung? Es hätte ja auch sein können, dass Leute sagen, wie dumm sind diese Christen, dass sie hier ihr Leben riskieren und zu den Kranken gehen. So würde man vielleicht heute darüber denken, oder?
Ja, aber ich meine, Jesus hat es selber gemacht. Leute, die Krankheiten hatten, wo man gesagt hat, nee, eigentlich musst du so weit wie möglich von allen Leuten sein, musst Abstand halten. Gott hat ihn berührt und mit denen geredet und dann geheilt. Das hat Gott selber gemacht. Und deswegen, glaube ich, ist es auch so ein Beispiel für uns, was wir nachfolgen müssen.
Mhm. Also dieser Auftrag auch, um für Kranke zu sorgen, den haben sie so ernst genommen, dass sie dann auch ihr Schicksal in Gottes Hand gelegt haben? Mhm.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute das damals komisch fanden. In einer Zeit mit Krankheiten und vielleicht auch Gewalt und Kriegen, das wird ja nicht alles genau erwähnt, bin ich sicher, dass die Leute froh waren, wenn ihnen jemand ernsthaft geholfen hat, sie ernsthaft geliebt hat, über die ja grundsätzliche formelle Liebe, die man so mal eben jemandem zeigen kann, hinaus, sondern wirklich ist aus tiefstem Herzen, aus tiefster Überzeugung getan hat.
Wenn ich bereit bin, mein Leben für einen anderen hinzulegen, dann ist meine Liebe schon sehr überzeugend. Ja. Da. Und ich denke, da können wir wirklich draus lernen und etwas mitnehmen über echte Liebe. Der Titel lautet ja so ein bisschen Liebe und Egoismus, aber hier ist einfach nur Liebe zu sehen. Und das hat dazu geführt, dass Hunderte und Tausende sich dem Glauben angeschlossen haben. Und die Frage ist, können wir das heute auch noch erleben, ja? Wenn wir Liebe üben, über das vielleicht gewohnte Maß hinaus? Diese Frage richte ich auch an alle, die jetzt zugehört oder zugeschaut haben. Ihr könnt gerne Kommentare dazu geben. Worin zeigt sich echte Liebe? Und wie können wir Liebe so zeigen, dass wir für diese Welt ein Zeugnis sind, dass sie sagen, da muss mehr dahinter stecken, davon möchte ich noch mehr hören. Ich bin gespannt auf das, was ihr da noch zu uns schreiben werdet. Wir wollen jetzt noch gemeinsam beten. Michelle, du betest mit uns.
Herr, ich möchte dir danken für diesen Sabbat, den du uns schenkst, den wir haben, diese Möglichkeit, das hier gemeinsam machen zu können, dieses Bibelgespräch gemeinsam führen zu können, für die schönen Aspekte, die wir betrachten konnten. Ich möchte dich um einen Segen bitten für alle, die das da jetzt anhören und dass sie auch einen Segen da verspüren können und vielleicht auch Neues für sich selber persönlich mitnehmen können, ein vielleicht Vorbild, was wir in der Bibel sehen können, das wir vielleicht in unserem Leben umsetzen sollten und können. Herr, ich danke dir für alles und danke dir dafür, dass du uns diese schönen Möglichkeiten schenkst. Im Namen Jesu. Amen.
Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen!